Was macht Christen so anders? Was ist das Geheimnis dieser Menschen, die mitten in der Welt leben und ihr doch nicht anzugehören scheinen? Mit diesen Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, beginnt ein Text, der vor knapp 2 Jahrtausenden geschrieben wurde und der bis heute nichts von seiner Frische verloren hat, der sogenannte Diognetbrief. Und damit herzlich willkommen, grüß Gott, guten Abend zu dieser Credo-Sendung mit der Benediktinerin Äbtissin Dr. Christiana Rehmz aus der Benediktinerinnenabtei Mariendonk. Heute Abend also geht es um den Diognetbrief, ein wirklich kleines Juwel der frühen Christenheit. Und mit Christiana Rehmz haben wir da eine Expertin als Gast in dieser Credo-Sendung. Sie kam über einen ganz anderen Hintergrund, kam sie mit der Benediktinerinnenabtei Mariendonk am Niederrhein in Kontakt, trat dann 1980 hier ein, fand also in Mariendonk ihr Zuhause. Und seit 2005 ist Christiana Rehmz Äbtissin der dortigen Gemeinschaft in Mariendonk. Schwester Christiana Rehmz ist auch promovierte Patristikerin. So heißt dieses theologische Fach. Das heißt, sie bewegt sich in der Welt der frühen Kirchenväter, wie kann man so sagen, in einer vertrauten Nachbarschaft. Und zu dieser Nachbarschaft gehört also auch besagter Diognetbrief, unser heutiges Thema. Die Abtei Mariendonk, gelegen am Niederrhein, Griffrath, ist seit Jahrzehnten ein Ort, an dem das Schriftverständnis der alten Kirche lebendig gepflegt wird. Und deswegen beschäftigen uns diese sogenannten Kirchenväter, also die Theologen der ersten Jahrhunderte, beschäftigen uns hier immer wieder in der Credo-Sendung. Heute also geht es um den Diognetbrief. Schwester Christiana, um nochmal hineinzukommen in unser Thema, heute also geht es um den sogenannten Diognetbrief, gehört zu dieser Epoche der Kirchenväter. Was ist das für eine Epoche? Wer sind die Kirchenväter und vor allem, warum sind die denn wichtig? Warum beschäftigen wir uns damit?
Die Epoche der Kirchenväter ist gleichzeitig die Epoche der ganz frühen Kirche. Die Abgrenzung ist etwas unterschiedlich, sagen wir mal so bis ins 6. Jahrhundert. Das ist die Zeit der Kirchenväter und die sind wichtig, wenn ich es mal ganz banal sagen würde, weil sie früh sind. Sie haben den Kanon der Heiligen Schrift festgelegt, sie haben die Grundlagen unserer Liturgie geschaffen, sie haben das Glaubensbekenntnis formuliert, das wir heute noch im Gottesdienst sprechen und sie sind die maßgeblichen Ausleger der Heiligen Schrift. Kirchenväter sind also die Theologen der frühen Kirche, die Väter genannt werden, weil damit der natürliche Vaterbegriff in gewisser Weise auf eine geistige bzw. geistliche Vaterschaft ausgeweitet wird. Diesen Gedanken haben wir auch schon in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Hättet ihr auch ungezählte Erzieher in Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden. Also Paulus versteht sich als Vater der Gemeinde und wir verstehen die sogenannten Kirchenväter als Väter unseres Glaubens. Von der Definition her kann man vielleicht noch sagen, Kirchenväter müssen vorweisen, sie müssen rechtgläubig sein, sie müssen ein heiliges Leben geführt haben und dann müssen sie durch die Kirche anerkannt, ihre Lehre muss vor allen Dingen durch die Kirche anerkannt worden sein.
Um das nochmal auch zur Klärung zu betonen, nicht jeder Autor aus der frühen Zeit ist gleichzeitig, einfach nur weil er so früh ist, gleichzeitig auch eine Autorität. Das heißt, das muss dann auch bestätigt werden durch die Tradition.
Ja, es gibt ja auch durchaus heretische Theologen, die nicht durch die Tradition dann bestätigt worden sind.
Und dann schauen wir mal auf unseren heutigen Text, auf einen Kirchenvätertext, der sogenannte Diognetbrief. Was ist das für ein Brief? Von wann ist der? Von wem kommt der? An wen richtet der sich?
Vielleicht möchte ich davor noch eine Kleinigkeit sagen. Das ist ein Brief. Es ist eben kein Brief, aber da komme ich gleich noch mal drauf. Es ist ein Text, der zu den sogenannten Apologeten gehört. Apologie heißt Verteidigungsrede und Apologeten sind in der frühen Kirche die Theologen, die versuchen, das Christentum als eine vernunftgemäße Religion zu zeigen und es gegen Angriffe zu verteidigen. Das finden wir bereits im Neuen Testament, zum Beispiel bei der sogenannten Rede des Paulus auf dem Areopag. Es ist aber auch, dann gibt es verschiedene christliche Apologeten, die versuchen, die Vorstellungen, die sie in ihrer Umwelt vorfinden, irgendwie mit dem Evangelium in Verbindung zu bringen. Was sie vorfinden, sind in der damaligen Zeit einmal die griechisch-römische Religion und dann natürlich auch verschiedene philosophische Strömungen. Noch vielleicht eine Sache, bei Apologien muss man immer fragen, ob der Autor tatsächlich meinte, den Leser, den er anspricht, auch zu erreichen. Wir haben zum Beispiel Apologien, die sich an den Kaiser richten. Ich glaube nicht, dass der Kaiser diese Apologien gelesen hat oder vielleicht noch nicht mal in die Hand bekommen hat. Im Grunde sind Apologien zwar meistens offiziell an Nichtchristen gerichtet, aber eigentlich wollen sie eher mit Christen Argumente liefern in der Auseinandersetzung mit der heidnischen Umgebung. Nur als Klammer, das ist im Grunde auch bei heute so. Es gibt auch heute Texte, die gegen das Christentum sind, zum Beispiel von Richard Dawkins. Aber wer nun dagegen schreibt, der geht nicht unbedingt davon aus, dass Dawkins seine Bücher liest, sondern er möchte Christen Hilfestellungen geben. Und so war das in der Antike eigentlich auch. Und bei dem Diognetbrief haben wir jetzt also eine solche Apologie. Es ist im Grunde kein wirklicher Brief. Nur die Anrede, mein sehr verehrter Diognet, das erzeugt ein bisschen diesen Eindruck.
Also wir sind in einer Zeit, in der die Christen, heute würde man sagen, eine Minderheit sind, und sie sehen sich genötigt, sich zu verteidigen. Und da solche Schriften tauchen da auf, werden geschrieben, wie Sie sagen, Schwester Dr. Christiane Rehms von der Abtei Mariendonk, mariendonk.de, um eben den Christen etwas an die Hand zu geben, womit sie sich dann in ihrem Leben tatsächlich verteidigen können. Dieser Diognetbrief, erstmal von wann ungefähr können wir das sagen, von wann der ist und wie sind so, was ist denn so die erste Argumentation in dieser Apologie, in dieser Verteidigungsschrift für die Christen?
Also Zeit und Ort sind eigentlich mehr Spekulationen. Wir wissen es nicht. Die Wissenschaft geht aber davon aus, dass dieser Text wahrscheinlich vor 300 nach Christus geschrieben ist, wahrscheinlich schon um 200. Ich glaube, viel mehr kann man nicht sagen. Der Verfasser ist letztlich unbekannt. Der Adressat ist auch unbekannt. Es geht wohl eher an einen heidnischen Leser, der noch nicht Christ ist, der sich aber durchaus für das Christentum interessiert. Und das Ganze wird ja in eine Welt hineingeschrieben, die schon der Welt, in der wir heute auch leben, ähnlich ist. Der Glaube an die Götter ist verloren gegangen. Es gibt trotzdem viele religiöse Bewegungen. Es ist eine erstaunlich globale Welt, auch wirtschaftlich. Und diese Welt ist für den Einzelnen sehr unübersichtlich. Und in diese Welt hineinschreibt jetzt ich bleibe jetzt mal bei dem Diognetbrief, weil das so die gebräuchliche Bezeichnung für diese Schrift ist. Und der erste Gedanke, den wir da finden, ist etwas, wo die Hörer vielleicht sagen, ja, ist doch klar. Es ist nämlich der Gedanke, Christen sind im Grunde wie alle anderen Menschen. Sie sind nichts Besonderes. Ich zitiere mal ein Stück. Also Zitat, die Christen sind weder durch Land noch durch Sprache noch durch Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache und führen auch kein absonderliches Leben. Das ist offenbar auch gegen die Juden gerichtet. Das muss man mal ganz klar sagen. Der Verfasser hatte sie schon an einer Stelle ganz zu Beginn seines Textes angegriffen, indem er ihre Gottesverehrung Aberglauben nennt. Das ist für uns natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben hier schon eine frühe Form von Widerstand oder Abwehr des Jüdischen. Aber die Kirche war zur Zeit um 200 schon eine reine Heidenkirche. Aber man kannte ja Juden und man wusste, dass für sie Israel, das Land Israel, die hebräische Sprache, die Beschneidung, aber dann auch Gesetze wie das Sabbatgebot oder die Speisegesetze wichtig waren. Und dadurch unterschieden sich die Juden zu allen Zeiten im Grunde ja bis heute von den übrigen Menschen. Der Diognetbrief findet das lächerlich und spricht von ihrer ängstlichen Vorsicht hinsichtlich der Speisen, ihrem Aberglauben betreffs der Sabbate, ihre Prahlerei mit der Beschneidung und ihre Heuchelei hinsichtlich der Feiern. Alles Dinge, die lächerlich und nicht der Rede wert sind. Wie ich sagte, wir haben hier schon Ansätze eines christlichen Antisemitismus. Allerdings, und das ist wichtig, nicht aus rassistischen Gründen. Und man muss auch wissen, es war eher so, das war ein Riesenproblem, auch noch 200 Jahre später, für die Kirche, dass das Judentum für Christen sehr anziehend war. Und Johannes Chrysostomus zum Beispiel noch mehr als 100 Jahre später gegen Christen wettern musste, weil die jüdischen Feste mitfeierten, die fanden sie eigentlich schöner als die christlichen Feste. Das muss man als Hintergrund schon auch wissen.
Und das ist jetzt natürlich Spekulation, Schwester Christiana, aber weil sich der Verdacht so aufdrängt, kann es auch sein, dass hier mit diesem Motiv der Verteidigung der Christen gegenüber dem römischen Staat, gegenüber dem römischen Imperium hier auch ein bisschen, ja, die Juden so ein bisschen, auch ein bisschen ausgespielt werden zugunsten der Christen nach dem Motto, na schau mal, die waren ja immer schon so irgendwie Stachel hier im Fleisch, die haben immer so ihre eigenen Geschichten gemacht und sich um den römischen Staat nicht geschert, ganz im Gegenteil, den eigentlichen sich bei allem rausgezogen, was man da so als römischer Bürger an Pflichten hat. Und wir Christen, wir sehen das Ganze alles viel tiefenentspannter. Wir sind da doch die, naja, wir sind da schon anständige Bürger, auch wenn wir hier und da vielleicht mal ein bisschen was zu unseren Eigenarten haben, aber wir sind noch lange nicht so schlimm wie die.
Ja, das ist schon was drin. Da haben Sie ganz recht, Herr Dornis. Also der Brief fährt ja dann auch fort. Also Christen bewohnen Städte von Griechen und Nichtgriechen, wie es jedem zugeteilt wurde, und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und in der sonstigen Lebensart. Also wir wollen gar nichts Besonderes sein und wir wollen uns auch gar nicht in allem unterscheiden. Und damit wird ja auch angedeutet, nicht Griechen, dass das Christentum eine Weltreligion sein will, deren Verkündigung sich an alle Menschen richtet und zu der potenziell alle hinzukommen können, ohne dass sie ihre jeweiligen Sitten aufgeben müssen, wie das beim Judentum der Fall war. Wo man wohnt und unter Menschen mit welchen Gewohnheiten, da sagt er, wurde jedem zugeteilt als Erbe. Also niemand kann sich ja seine Nationalität oder auch nicht die sozialen Umstände seiner Geburt aussuchen. Aber das ist der Punkt, Christen können alle Menschen werden.
Das ist sozusagen die Einleitung in diesem Diognetbrief, irgendwie zweites Jahrhundert. Wo und wann genau, wissen wir nicht. Schwester Christiana Remz, dieser Diognetbrief, sogenannte Diognetbrief, eine apologetische, eine Verteidigungsschrift aus der frühen Zeit der Kirche, fängt also an mit diesem: Christen sind weder durch Heimat, durch ihr Land, noch durch Sprache, ihre Sitten und so weiter von den übrigen Menschen verschieden. Ganz normale Leute, müsst ihr keine Angst davor haben. Jetzt kommt's aber. Aber, jetzt kommt das große Aber, irgendwie sind sie
Ja.
doch anders, ne? Sie sind im Fleische, leben aber nicht nach dem Fleische. Solche Sätze liest man da. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Also irgendwie unterscheiden sie sich doch. Wo genau geht es jetzt hin?
Genau das ist nämlich der Fall. Die Normalität der Christen ist nur die eine Seite. Und jetzt wird die andere genannt. Christen leben anders als andere Menschen. Ich übersetze hier etwas freier. Der Brief sagt, die Christen befolgen die erstaunlichen und eigenartigen Gesetze ihres eigenen Staates. Da muss man natürlich erstmal fragen, was sind das für Gesetze und was ist das für ein Staat? Aber im Grunde ist das ein Gedanke, der uns auch aus dem Neuen Testament vertraut ist, der sich dort mit anderen Worten sehr oft findet. Besonders der erste Petrusbrief betont, dass die Christen Fremde in dieser Welt sind, also dann doch nicht wirklich dazugehören. Und Paulus sagt, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Das bedeutet umgekehrt, auch das sagt Paulus ganz klar, der Ort, wo wir wirklich volles Bürgerrecht haben, also sozusagen, wo wir wirklich ja eben Staatsbürger sind, ist der Himmel. Das ist übrigens ein Gedanke, der kommt schon an vielen Stellen vor. Im Hebräerbrief heißt es von den Patriarchen, dass sie erkannten, dass sie auf dieser Erde nur Fremde und Gäste sind und dass sie nach der eigentlichen Heimat verlangten. Aber wir sind ja jetzt beim Diognetbrief, da heißt es, die Christen bewohnen jeder sein Vaterland. Das ist nochmal diese erste Seite. Man kann überall als Christ leben, aber nur wie Beisassen. Das ist ja ein altertümliches Wort, also ich sage jetzt mal Einwanderer, Migranten, eben Fremde, also nur wie Beisassen, sie beteiligen sich an allem wie Bürger, wieder die eine Seite, aber lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen Heimat und jede Heimat Fremde. Wir haben hier denselben Gedanken wie bei den Gebräuchen, die befolgt werden. Einerseits leben wir Christen als normale Bürger in potenziell jedem Land der Welt und versuchen auch uns einigermaßen an die dortigen Gepflogenheiten anzupassen, vorausgesetzt, sie widersprechen nicht unserem Glauben. Andererseits müssen wir wissen, dass wir eigentlich woanders hingehören. Ich sage es jetzt mal so, zum Christsein gehört oder sollte gehören ein gewisses Fremdheitsgefühl. Nur die Frage, haben wir das?
Ist die Frage, haben wir das schon in dieser frühen Zeit? Sie sagen ja schon so im Neuen Testament ist das auch schon ein ganz wesentlicher Gedanke. Worin genau, um es nochmal klar zu bekommen, damit wir auch verstehen, warum es auch eine Botschaft, eine Message, wie man heute sagt, in unserer Zeit sein könnte, worauf genau kommt es den Christen jetzt hierbei an? Also was kommt, oder ich frage mal andersrum, ganz naiv, was käme jetzt bei einem römischen Gesprächspartner, mit dem ich als früher Christ und mein Nachbar sozusagen, und ich versuche ihm das zu erklären. Was kommt bei dem an?
Das ist eine wichtige Frage. Nämlich der Hintergrund ist natürlich, wir sind eigentlich dort, wo Christus zu Hause ist, nämlich beim Vater im Himmel zu Hause. Und unsere Beziehung zu Christus sollte unser Leben ganz und gar prägen. Aber da, die Frage, die Sie jetzt stellen, ist ja, ja, was heißt das denn konkret? Und da sagt der Brief zunächst mal, Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Neugeborenen nicht aus. Das war im Römischen Reich durchaus üblich, dass man neugeborene Kinder, die überzählig waren, einfach aussetzte. Übrigens, was auch ganz üblich war, natürlich mit anderen Mitteln und vielleicht mit nicht so perfekten Mitteln, wie wir sie heute haben, war der Schwangerschaftsabbruch. Tertullian, das ist jetzt ein anderer, auch sehr früher Theologe, schreibt dazu: Wir aber dürfen, da der Mord uns ein für alle Mal verboten ist, auch den Fötus im Mutterleib, während noch das Blut zur Bildung eines Menschen absorbiert wird, nicht zerstören. Das ist natürlich eine vorwissenschaftliche Vorstellung, was im Mutterleib passiert. Aber es geht ja darum, wir dürfen den Fötus nicht zerstören. Es ist kein Unterschied, ob man ein schon geborenes Leben tötet oder ein noch in der Geburt begriffenes Leben zerstört. Was erst ein Mensch werden soll, ist schon ein Mensch. Ist ja auch jede Frucht schon in ihrem Samen erhalten. Also das war für die Antike, also wenn jetzt der Verfasser das einem normalen römischen Bürger erzählt hat, das war schon erstaunlich. Denn wie gesagt, sowohl Abtreibung als auch das Aussetzen von Kindern, die man nicht wollte, war gang und gäbe. Und das andere, das hatte ich ja auch hier, sie heiraten. Der nächste Punkt heißt, sie haben gemeinsamen Tisch, aber kein gemeinsames Lager. Das heißt, sie haben gemeinsamen Tisch, heißt, im Christentum gibt es keine Speisegesetze. Christen können mit allen anderen zusammen essen. Aber kein gemeinsames Lager heißt natürlich nicht, dass es keine Ehe, keinen Geschlechtsverkehr gibt, sondern im Grunde Christen nehmen nicht an den Formen von außerehelichem Geschlechtsverkehr teil, die im Römischen Reich zumindest für den Mann ganz selbstverständlich waren. Das gibt es bei Christen nicht oder sollte es zumindest nicht geben. Gesündigt wurde natürlich immer von beiden Geschlechtern. Insofern ist der Vorwurf, den man Christen zeitweise machte, sie feierten geheime Orgien mit wahllosen Partnern, ist absurd. Auch das will unter der Hand dieser Brief sagen.
Genau, jetzt sind wir auch bei einem interessanten Punkt. Schwester Christiana Rehms von der Abtei Mariendonk, wo sie ganz viel über die Kirchenväter arbeiten, sich da einen Namen gemacht haben als Expertinnen für die Theologie der Kirchenväter. Heute sprechen wir über den Diognetbrief aus dem 2. Jahrhundert. Sind jetzt an einem ganz entscheidenden Punkt. Also gerade auch diese Vorstellungen, die da kursierten in der frühen Zeit, die Christen, die machen da, die feiern da irgendwelche komischen Orgien mit allem möglichen Zeug. Das kam tatsächlich auch zustande. Also man hat diese kirchliche Gemeinschaft und da dringt irgendwie sowas nach außen, nach dem Motto, die halten sich da alle für Geschwister oder was auch immer. Also da gab es eine Menge Vorurteile und hier treten die Apologeten wirklich an und klären auf. Es ist zunächst mal auch eine Aufklärungsarbeit, die hier geleistet wird.
Ganz genau. Der Diognetbrief will sagen, ich sage euch jetzt, worin wir uns nicht unterscheiden, aber ich sage euch auch, worin wir uns unterscheiden. Und mein Doktorvater, der Professor Dassmann, hat immer gesagt, dieses Anderssein, gerade auch in Bezug auf Ehe- und Familienmoral, war mit etwas, was ungeheuer werbend war in der frühen Kirche und auch die schnelle Ausbreitung des Christentums durchaus befördert hat. Während es heute eher als abstoßend gilt, damals war es eher anziehend, die Menschen wollten eine Form des Lebens, die verantwortbar war. Also zunächst mal geht es dann weiter. Der Brief fasst das zusammen. Sie, also die Christen, sind im Fleisch, das heißt, leben auf dieser Welt, aber nicht nach dem Fleisch, also nicht nach den Gesetzen, die ihnen, Paulus würde sagen, ihre Leidenschaften und Begierden vorschreiben. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist im Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihrem Lebenswandel die Gesetze. Das war ja immer wichtig. Wir gehorchen den bestehenden Gesetzen, aber nicht alles, was, das ist jetzt vielleicht etwas modern gesagt, aber nicht alles, was in unserem Staat erlaubt ist, muss auch christlich richtig und gut sein.
Und jetzt wird der Finger in die Wunde gelegt, denn das ist ja eines der wesentlichen Anlässe auch von solchen Apologien, von solchen Verteidigungsschriften in dieser frühen Zeit der Christen. Sie werden verfolgt. Der Diognetbrief spricht es direkt an. Doch werden Christen verfolgt. Wir halten uns an die Gesetze, aber wir werden verfolgt.
Das ist ja ein Geheimnis, wenn doch Christen eigentlich ganz normale Mitbürger sind. Und noch dazu, wenn ihr Hauptgebot die Gottes- und Nächstenliebe ist, warum werden sie dann eigentlich verfolgt? Das gilt ja bis heute. Das Christentum ist die am meisten verfolgte Religion. Und man muss sich ja manchmal fragen, warum eigentlich? In der Sprache des Diognetbriefs heißt das, sie lieben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Überfluss. Sie werden missachtet und in der Missachtung verherrlicht. Sie werden geschmäht und doch als gerecht befunden. Sie werden gekränkt und segnen, werden verspottet und erweisen Ehre. Sie tun Gutes und werden wie Übeltäter gestraft. Mit dem Tod bestraft, freuen sie sich, als würden sie zum Leben erweckt. Von den Juden werden sie angefeindet wie Fremde und von den Griechen werden sie verfolgt. Das Ganze klingt ein bisschen paulinisch. Paulus hat ja oft auch solche Gegenüberstellungen. Und das Ganze schließt dann mit dem Satz, aber einen Grund für ihre Feindschaft vermögen die Hasser nicht anzugeben. Vom rechtlichen Status her war das Christentum um 200 nach Christus noch eine sogenannte unerlaubte Religion. Und im Text ist die Rede von Schmähung und Lästereien, von Missachtung und Verkanntwerden, auch von Verfolgung, Verurteilung und Tötung. Aber wie gesagt, einen wirklichen Grund für diese Feindschaft gibt es eigentlich nicht. Das ist übrigens ein Gedanke, also dieser grundlose Hass gegen Menschen, die nichts getan haben, das ist ein Gedanke, den wir schon im Alten Testament finden. Und ganz besonders häufig in den Psalmen, dieses ohne Grund. Sie haben mir ohne Grund ein Netz gelegt. Zahlreicher als die Haare auf meinem Kopf sind die, die mich grundlos hassen. Und im Neuen Testament ist es vor allen Dingen Jesus, der grundlos oder der auch von sich selbst im Johannesevangelium sagt, ohne Grund haben sie mich gehasst. Auch da kann man ja fragen, warum wurde Jesus bekämpft, wenn er doch nichts Böses getan hatte? Vielleicht gerade deshalb. Schon Platon hat an einer Stelle geradezu prophetisch gesagt, dass ein vollkommener, gerechter Mensch den Hass aller auf sich ziehen würde, bis dahin, dass er gekreuzigt würde. Das ist ja erstaunlich, diese Stelle bei Platon im Staat. Und in der Buch der Weisheit steht, sagen die Gegner, lasst uns dem Gerechten auflauern, er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Er ist unserer Gesinnung ein Vorwurf. Schon sein Anblick ist uns lästig, denn er führt ein Leben, das dem der anderen nicht gleicht und seine Wege sind grundverschieden. Das hat was Doppeldeutiges. Ich habe ja eben gesagt, gerade dass die Wege der Christen grundverschieden, also anders waren als das, was sonst in der römischen Gesellschaft üblich war, hatte was Anziehendes, aber natürlich nicht für alle. Es hatte auch was Polarisierendes. Und für die, das nicht anziehend war, die auf den alten Wegen bleiben wollten, die reagieren nicht immer nur mit Gleichgültigkeit, sondern zum Teil auch mit Hass.
Und vielleicht einer der vielen Gründe, aber vielleicht auch einer der wesentlichen Gründe, warum gerade so ein Buch wie die Psalmen für Kirchenväter eine so herausragende Rolle auch gespielt hat, kann man sich auch bei Ihnen in Ihrer Bibliothek und in Ihren Büchern auf mariendonk.de ein wirklich ja eindrückliches Bild verschaffen. Schwester Christiana Rehns, Äbtissin der Abtei Mariendonk. Wir müssen auf die Uhr schauen, eine kurze Verschnaufpause machen und dann müssen wir gleich über einen ganz wesentlichen, einen ganz fulminanten Satz sprechen, der sich in unserer Schrift, die wir heute betrachten, im Diognetbrief findet. Gleich mehr dazu nach der Musik. Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir schauen wieder auf die Kirchenväter, auf die Theologie der frühen Christen. Und heute sind wir da wieder verbunden mit Schwester Dr. Christiana Rehms, Äbtissin der Abtei Mariendonk, mariendonk.de. Die Hausnummer in Deutschland für die Theologie der Kirchenväter. Und da sind wir jetzt bei dem Diognetbrief. Wie wir heute schon gelernt haben von Schwester Christiana Rehms, eigentlich gar kein Brief, hat so ein bisschen die äußere Form, aber es ist eine klassische Verteidigungsschrift, wie wir sie aus den frühen, den ersten Jahrhunderten kennen. Zeit der Christenverfolgung, Zeit, wo das Christentum sich ausbreitet, wo es in, ja, hier und da schon mal knirscht, wenn man es so sagen will. Und in dieser Schrift, die Schwester Christiana sehr klar ist, wenn man das liest. Also da wird, das ist ohne Schnörkel. Es ist eine sehr nüchterne, präzise Sprache und man findet so ganz viele starke Sätze. Und einer der starken Sätze, der vielleicht wichtigste Satz, eine Formulierung, was im Leib die Seele ist. Das sind in der Welt die Christen. Was ist hier gemeint mit diesem Satz, was im Leib die Seele ist? Das sind in der Welt die Christen.
Ja, also ich muss sagen, ich finde das einen erstaunlichen und sehr selbstbewussten Satz, den hier ein früher Christ ausspricht. Und ich muss mich immer fragen, ob ich diesen Satz überhaupt nachsprechen kann. Aber ich weiß, wenn ich ihn nicht nachsprechen kann, oder nur mit Zögern, dann denke ich vielleicht zu klein vom Christentum oder von uns Christen. Denn inhaltlich entspricht er durchaus der Verkündigung Jesu, der zum Beispiel sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das ist ziemlich genau dasselbe. Immer geht es darum, dass die Kirche, die Christen nicht alles sind. Sie sind nicht die Welt, aber ohne sie wäre die Welt nicht lebendig. Ohne sie hätte die Welt keine Seele. Ich denke, unter Seele wird hier das verstanden, was den Körper lebendig macht. Und der Diognetbrief erklärt das dann auch, wie die Seele über alle Glieder des Leibes, also dieses Lebensprinzip ist über alle Glieder des Leibes verbreitet, könnte man sagen, oder regiert natürlich auch alle Glieder des Leibes. Also wie die Seele über alle Glieder des Leibes, so sind die Christen über die Städte der Welt verbreitet. Jetzt kommt wieder der Gegensatz, die Seele wohnt zwar im Leib, stammt aber nicht aus dem Leib. So wohnen die Christen in der Welt, sind aber nicht von der Welt. Die unsichtbare Seele ist in den sichtbaren Leib eingeschlossen. So weiß man zwar von den Christen, dass sie in der Welt sind, aber ihre Religion, also es ist mehr ihre eigentliche Gottesverehrung, bleibt unsichtbar. Und dann kommt nochmal, das Fleisch hasst und bekämpft die Seele, die ihm kein Leid tut, bloß weil es von ihr gehindert wird, sich seinen Vergnügungen hinzugeben. Ebenso hasst die Welt die Christen, die ihr nichts zu Leide tun, nur weil sie sich ihren Vergnügungen widersetzt. Also im Grunde muss man, weil die Christen andere Schwerpunkte setzen. Und wenn sie das nicht tun, das ist jetzt aber in Klammern von mir gesagt, dann sind sie nicht Seele, sondern gehören eben zur Welt. Jesus sagt ja im Johannesevangelium, bringt auch diesen Gegensatz, wenn er sagt, wenn ihr von der Welt stammen würde, würde die Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Das könnte man fast als eine kurze Zusammenfassung des Diognetbriefs nehmen, beziehungsweise den Diognetbrief als eine Art Kommentar zu diesem Satz des Johannesevangeliums. Und dann kommt noch mal, die Seele liebt das ihr feindselige Fleisch und die Glieder, so lieben auch die Christen ihre Hasser. Die Seele ist zwar vom Leib umschlossen, hält aber den Leib zusammen. So werden auch die Christen von der Welt gleichsam in Gewahrsam gehalten, aber gerade sie halten die Welt zusammen. Das ist mindestens genauso erstaunlicher Satz.
Das ist vor allen Dingen ein erstaunlicher Satz, der natürlich einen Nichtchristen der damaligen Zeit, der frühen christlichen Zeit, durchaus bewegt hat. Aber ich höre ihn gerade auch aus der Sicht der Getauften, der Christen selber, gerade heutzutage. Mich so einfach rausstehlen kann ich nicht. Ne? Also auch Sie, die Sie jetzt im Kloster leben, zum Beispiel, Schwester Christiana, sind trotzdem ganz wesentlicher Bestandteil dieser Welt. Das heißt, so sehr ich eben nicht von der Welt bin, so sehr bin ich doch in der Welt. Und das mit diesem, mit so einem Gedanken, ne? Also was die Seele für den Leib ist, das ist der Christ in der Welt, das ist schon, puh, da klackern mir ganz schön die Ohren. Also ich kann mich da nicht einfach so davonstehlen.
Ich finde das auch. Also, wir sind die Seele der Welt oder auch das Salz der Erde, das Licht der Welt. Und wir haben, ja, wir halten die Welt zusammen. Ich denke, diesen Gedanken muss man erstmal in sich einlassen. Dann aber natürlich auch fragen, ja, stimmt das denn überhaupt? Mir fällt dazu ein Buch von Hans-Urs von Balthasar ein sehr frühes Werk. Das Herz der Welt. Dort nennt von Balthasar Christus das Herz der Welt. Und das ist sicher in gewisser Weise noch richtiger oder dem, was hier der Diognetbrief sagt, noch vorgelagert. Christus ist das Herz, die Seele, die Mitte der Welt. Aber wir sind es, paulinisch gesagt, in ihm. Weil wir als Getaufte in ihm sind, sind wir für die anderen die Seele, die die Welt zusammenhält. Oder wie das vom Zweiten Vatikanon hier gesagt wurde, wir sind das Sacramentum Mundi, das Sakrament für die Welt.
Und jetzt müssen wir einen kleinen Sprung machen mit dem Blick auf die Uhr, Schwester Christiana Rehms aus Mariendonk. Der Diognetbrief, den wir hier anschauen, diese frühchristliche Apologie, kann sehr polemisch werden. Sie haben es vorhin gesagt, eine selbstbewusste Schrift. Das ist es in der Tat. Also man staunt wirklich, mit welchem Selbstbewusstsein hier formuliert wird. Und es kommt auch eine geharnischte Kritik an den römischen, den heidnischen, wie man früher sagte, der paganen Religiosität, als auch, auch hier kommen wir wieder drauf, als auch gegenüber den Juden. Und jetzt kommt aber, das überspringen wir jetzt mal, und es kommt ein Motiv auf den Plan, dass das Christentum keine menschliche Erfindung sei. Das ist dem Verteidiger, dem Autoren dieses sogenannten Briefes, dieser Schrift, die man Diognetbrief nennt, ist das wichtig zu betonen, das Christentum ist keine menschliche Erfindung. Welcher Gedanke wird jetzt hier entfaltet?
Wir waren ja schon davon ausgegangen, der christliche Glaube besitzt die Kraft, die Welt zusammenzuhalten. Davon ist der Verfasser überzeugt. Und er ist auch davon überzeugt, dass angesichts all der Bedrängnisse, denen Christen ausgesetzt sind, Rückzug, Verstecken oder Resignation eine falsche Antwort sind. Im Gegenteil, es geht um Mut und um tiefes Vertrauen in die eigene Botschaft, die der Welt etwas zu geben und zu sagen hat, etwas, was alles andere als nur ein frommes Märchen ist. Der Glaube ist keine Einbildung, keine Träumerei, auch keine von Menschen gemachte Lehre, sondern Gott selbst verbirgt die Wahrheit. Der Diognetbrief schreibt keineswegs durch einen Einfall oder durch den Scharfsinn vorwitziger Menschen ist diese Lehre aufgebracht worden. Und sie, also die Christen, vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Also zum Beispiel wie die stoischen, platonischen und anderen Philosophen der damaligen Zeit. Denn nicht mit der Verwaltung menschlicher Geheimnisse sind sie betraut, beauftragt, sondern der allmächtige Schöpfer und unsichtbare Gott selbst. Er hat wahrhaftig die Wahrheit und sein heiliges und unfassbares Wort vom Himmel her unter den Menschen Wohnung nehmen lassen und ihren Herzen eingegründet, indem er nicht, wie man erwarten könnte, den Menschen einen Diener schickte, zum Beispiel einen Engel, sondern den Schöpfer und Bildner des Alls selbst, durch den er die Himmel geschaffen hat, also Jesus Christus. Diesen hat er zu ihnen gesandt. Und zwar nicht, wie ein Mensch denken könnte, zur Gewaltherrschaft, um Furcht und Schrecken zu verbreiten. Nein, in Milde und Sanftmut schickt er ihn, wie ein König einen Königssohn sendet, als einen Gott sandte er ihn, wie einen Menschen zu Menschen sandte er ihn. Und jetzt kommt vielleicht das Wichtigste, zur Erlösung schickt er ihn, zur Überzeugung, nicht zum Zwang. Denn Zwang liegt Gott fern. Das finde ich einen wichtigen Gedanken. Zwang liegt Gott fern. Gott hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Aber er will nicht zwingen, sondern er will erlösen und überzeugen. Er sandte ihn, um zu rufen, nicht zum Verfolgen. Er sandte ihn in Liebe, nicht zum Gericht. Und dann sagt der Diognetbrief, auch das ist ein Gedanke, den wir auch schon auch bei Tertullian finden und bei anderen, als Beweis sozusagen für das Christentum. Je mehr Christen hingerichtet werden, umso stärker wächst das Christentum.
Da müssten wir eine eigene Sendung dazu machen. Das ist jetzt nicht ganz fair, Schwester Christiana Rehms, aber vielleicht können wir doch ein kleines Licht drauf werfen. Warum ist das so? Warum schrecken diese Christenverfolgungen viel weniger ab, als dass sie das aufhalten könnten? Was ist der enorme Reiz dieser christlichen Religion? Man könnte es einfacher haben, und trotzdem zieht das so viele an damals.
Ich glaube, ganz im Letzten wollen Menschen es nicht einfacher haben, sondern sie wollen Sinn. Und sie wollen ein Ziel haben und sie wollen eine Beziehung haben, die im Grunde über den Tod hinaus trägt. Auch wenn viele Menschen nicht wissen, dass sie das wollen, behaupte ich einfach mal, es ist so. Doch, sie wollen das. Und wenn sie einmal erkannt haben, dass die Beziehung zu Jesus Christus ihnen all das schenkt, dann gewinnen sie auch das Vertrauen, Schritte zu gehen, die über die Todesgrenze hinausführen. Das ist wirklich etwas Geheimnisvolles. Und von jenseits der Todesgrenze schickt der Herr, das hört sich jetzt alles sehr, sehr fromm an, aber ich finde das sehr wichtig, schickt der Herr seinen Geist. Und gibt denen, die sich wirklich auf ihn verlassen, dann auch die Kraft, diesen Weg zu gehen. Und das sehen wiederum andere. Und so wächst der Glaube. In Ländern, wie es leider hier bei uns in Deutschland ist, wo eher eine gewisse Gleichgültigkeit, die hat natürlich nicht so Ansteckendes, wie wenn Menschen begeistert sagen, egal was passiert, ich vertraue auf den Herrn. Und ich glaube, das kann auch gerade die alte Kirche uns lehren, diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus.
Deren Wesen daher kommt es immer bei Christen und läuft es am Ende des Tages immer hinaus, nämlich deren Wesen in der Liebe besteht. Schwester Christiana, damit sind wir eigentlich schon beim Ausklang dieser frühchristlichen, dieser apologetischen Schrift, dem sogenannten Diognetbrief. Der Autor, der stellenweise so ja, polemisch, muss man sagen, aber trotzdem klar, nicht unsachlich, aber trotzdem sehr streng formulieren konnte. Und ja, auch sozusagen, ja, abfällig ist das falsche Wort, aber doch ein bisschen auch manchmal von oben herab argumentieren konnte, der wird jetzt plötzlich sehr, nicht plötzlich, aber sozusagen Schritt für Schritt sind wir dahin gekommen, dass wir jetzt bei einer unglaublich liebevollen Botschaft sind. Ja, das Christentum verkündet den Gott der Liebe. Was sagt der Diognetbrief da?
Zunächst mal sagt er, Gott hat die Menschen geliebt. Ihretwegen schuf er die Welt. Das ist die eine Botschaft. Also Gott hat die Welt geliebt. Er hat sie überhaupt aus Liebe geschaffen. Und als sie in die Irre ging, sandte er als Liebe, aus Liebe seinen eingeborenen Sohn. Und das nächste ist dann, liebst du ihn zurück, dann wirst auch du ein Nachahmer seiner Güte sein. Und jetzt wird gesagt, worin Glück eigentlich besteht. Denn das Glück besteht nicht darin, dass man über seine Nebenmenschen, also seine Nächsten herrscht oder mehr haben will als die Schwächeren. Auch nicht darin, dass man reich ist und die Niedrigen unterdrückt. In solchen Dingen kann niemand Gott nachahmen. Sie liegen außerhalb seiner Majestät. Wer dagegen die Last seines Nächsten auf sich nimmt, ist Gottes Nachahmer. Ich würde sagen, wer dagegen wirklich liebt, wird wie Gott und findet das Glück.
Und diese Gedanken, das soll jetzt kein christlicher Exklusivitäts- oder Besonderheitsanspruch sein, aber das muss man wirklich der Ehrlichkeit halber sagen. Das sind Gedanken, die in der damaligen Zeit eigentlich komplett neu erscheinen. Also darüber, sowas hat man noch nicht gehört. Gott, das Absolute, persönlich vorgestellt, hat plötzlich so etwas wie Liebe übrig. Und ich in dieser Absichtslosigkeit, in dieser völlig grundlosen Absichtslosigkeit, gebe das weiter in, also das ist damals unvorstellbar. Das heißt, man ist sich selbst der Nächste. Man hat durchaus, man kann wohltätig sein oder so, das gibt es schon mal. Aber jetzt so aus dieser inneren, absichtslosen Liebe heraus, das hört man selten, bis gar nicht.
Weil man im Grunde nichts verlieren kann. Wenn man Gott hat, hat man alles. Und selbst wenn man alles hingibt, bekommt man es in Fülle zurück. Ich glaube, was diese frühen Christen uns weiterhin auch als Vorbild mitgeben können, ist eine große Angstfreiheit. Was auch passiert, ich bin getragen. Ich sage es jetzt mal neutral. Also ich bin getragen von einer Macht, aber diese Macht ist nicht unpersönlich, sondern diese Macht ist Liebe und trägt.
Und es gibt keine Erfolgsvorgaben und es wird kein Ergebnis im produktiven Sinne erwartet, sondern es wird gesagt Liebe und dann ist sozusagen, dann hast du das getan, was du tun sollst.
Ja, so könnte man es sagen.
In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie wieder Schwester Dr. Christiana Rehmz, Äbtissin der Abtei, der Benediktinerinnenabtei Mariendonk. Mariendonk.de. Mariendonk in einem Wort.de. Diese Reihe mit Schwester Dr. Christiana Rehmz setzen wir natürlich fort. Die Reihe zu den Kirchenvätern. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, dass Sie uns hier verbunden sind und uns auch in dieser österlichen Bußzeit nicht vergessen. So ein Radiobetrieb kostet einfach richtig Geld und da sind manchmal auch Beträge dabei, mit denen man so gar nicht rechnet. Zum Beispiel alleine die Tatsache, dass wir auf DAB Plus empfangbar sind, deutschlandweit, ganz einfach über diese Digitalfrequenz im Radio. Also, dass Sie einfach an Ihrem DAB Plus Endgerät zu Hause oder im Auto oder wo auch immer, dass Sie da auf den Knopf drücken und dann deutschlandweit Radio Horeb empfangen können, dass das hier über diesen Weg ausgestrahlt wird, DAB Plus, nur diese Tatsache, nur die bloße Ausstrahlung also sämtliche anderen Produktionskosten der Sendung sind da überhaupt noch gar nicht mit dabei. Nur die Ausstrahlung kostet eine Stunde 140 Euro. Und das summiert sich, kann man sich denken, bei 7 Tage, 24 Stunden Radioprogramm, da kommt etwas zusammen. Also allein diese eine Stunde, nur die Ausstrahlung, nur das Senden auf einer DAB Plus Frequenz, 140 Euro. Ja, und dass Sie das alles stemmen, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihren Beitrag, Ihr Opfer, Ihre Spende, das ist ein gigantisches Geschenk und dafür gilt es, Danke zu sagen. Danke allen, die sich hier einbringen. Wie Sie wissen, wir haben keine sonstigen Einnahmen bei Radio Horeb. Es gibt hier keine Werbung, keine sonstigen Steuerzuwendungen etc. Es sind Ihre Spenden, die dafür sorgen, dass wir hier in dieser Radiogemeinschaft in Katechese, in Betrachtung, in Heiliger Messe, im Rosenkranzgebet, in der Lebenshilfe, in der Spiritualität, in all diesen Dingen, dass wir hier Gemeinschaft haben können, gemeinsam unser Leben mit Gott teilen können, verdanken wir ausschließlich Ihnen. Danke Ihnen allen, die Sie für diese Radiofamilie, für diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft ein Herz haben. Vergelt Gott Ihnen allen dafür. Hier folgt jetzt die Sendereihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.